aber du kannst nicht schlafen, weil es zu warm ist oder zu kalt, weil die Matratze irgendwie nicht gut ist oder weil deine Nachbarn eine Gartenparty feiern oder weil du krank bist, Schmerzen hast, weil du dir irgendwelche Sorgen machst, ja, irgendwas, was dich nicht zur Ruhe kommen lässt. Und du stehst auf und gehst nochmal zur Toilette und du trinkst nochmal einen Schluck und du legst dich wieder hin und du stehst wieder auf und du wälzt dich hin und her und so. Also du bewegst dich viel, aber du schläfst wenig und entsprechend siehst du dann am nächsten Tag auch aus. Heute geht es um Jakob aus dem Alten Testament und der erlebt auch eine in jeder Hinsicht unruhige Nacht. Und entsprechend sieht er dann auch aus. Nicht nur am nächsten Tag, sondern dauerhaft, weil er erlebt eine Nacht, die wirklich sein Leben auch grundlegend verändert. Und das ist eine sehr spannende Geschichte und auch erst einmal ja fast so ein bisschen verstörend, würde ich mal so sagen. Also, weil Gott begegnet Jakob so ganz anders, als wir das von Gott erwarten würden. Und ja, ich schätze mal, in so einer seelsorgerlichen Ausbildung zum Beispiel würde man dir von solch einem Verhalten dringend abraten, ja, so mit jemandem umzugehen. Also von daher dachte ich, na, Grund genug, mal ein bisschen näher hinzuschauen, mal zu gucken, was passiert da eigentlich in jener denkwürdigen Nacht, wie wirkt sich das auf Jakobs Leben aus und was können wir da über Gott lernen? Genau, ich lese aus 1. Mose 32, die Verse 23 bis 32 und gehe dabei abschnittsweise vor. Also jetzt erstmal die ersten 2,5 Verse. Und er, also Jakob, stand in jener Nacht auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog über die Furt des Jabbok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und führte hinüber, was er hatte. Und Jakob blieb allein zurück. Jakob war 20 Jahre im Ausland gewesen. Und jetzt kehrt er wieder heim. Und zwischenzeitlich hat er Familie, er hat Angestellte, er hat große Viehherden, ist also wirklich doch so zu Reichtum gekommen, durch harte Arbeit, ehrliche Arbeit, auch ein bisschen durch Trickserei. Also jedenfalls ist er jetzt ein wohlhabender Mann. Aber etwas liegt Jakob im Magen. Sein älterer Zwillingsbruder Esau, der hat noch eine Rechnung mit Jakob offen, weil Jakob hatte seinen Bruder um das Erstgeburtsrecht und den väterlichen Segen betrogen. Und anschließend war er aus Angst vor Esaus Rache geflohen. Ja, jetzt kommt er wieder. Aber er weiß ja nicht, wie wird Esau jetzt reagieren? Was wird passieren? Jakob hatte also wirklich große Angst vor dieser Begegnung mit Esau. Er fürchtet um sein Leben, er fürchtet um das Leben seiner Familie. Gott hatte Jakob gesagt, er solle wieder in das Land zurückkehren, aus dem er gekommen ist. Er hatte auch versprochen, ihn zu segnen. Und das hat Jakob auch nicht vergessen. Aber er weiß auch, ja, was er damals getan hat, das war kein dumme Jungenstreich, das war kein Kavaliersdelikt, sondern das war wirklich eine Tat, die auch dramatische Folgen hatte, auch für seinen Bruder. Und jetzt hat Jakob wirklich sehr große Angst vor dessen später Rache. Was ich aber gut finde, und das zeigt, dass Jakob auch nicht mehr der ist, der er damals war, also dass er schon auch dazugelernt hat, Jakob kommt in seiner Not zu Gott. Er zeigt seine Furcht, er bittet Gott, dass er ihn und seine Familie schützt und dabei beruft er sich auch auf das, was Gott ihm zugesagt hatte. Das taucht ein paar Verse vorher auf, in Kapitel 32, Vers 10, da sagt er, Herr, du hast zu mir gesagt, kehre zurück in dein Land und zu deiner Verwandtschaft, und ich will dir Gutes tun. Also Jakob kommt zu Gott und er erinnert ihn auch an das, was er ihm zugesagt hat. Und Gott freut sich, wenn wir das wirklich auch so tun, wenn wir im Gebet zu ihm kommen und wenn wir auch das aussprechen, was er uns gesagt hat. Nicht, weil er diese Erinnerung nötig hätte. Ja, also Gott vergisst nichts. Er vergisst auch niemals ein Versprechen, das er dir gegeben hat. Aber wir ehren unseren Herrn, wenn wir ihm wirklich beim Wort nehmen, wenn wir dem, was er uns zuspricht, auch Glauben schenken, wenn wir danach handeln und uns auch auf seine Worte, seine Verheißungen berufen. Und das ist eine Herzenshaltung im Gebet, die Gott ehrt. Und diese Herzenshaltung können wir bei Jakob erkennen. Gleichzeitig sind aber auch immer noch Angst und Sorgen da. Vor allem, nachdem Jakob erfährt, dass Esau ihm mit 400 Mann entgegenkommt. Das ist schon relativ beunruhigend. Ja, also Jakob rechnet jetzt wirklich mit einem Angriff und er bereitet sich vor, er teilt jetzt die Familie und so, diese ganze Gruppe, die da mit ihm unterwegs ist, teilt er in zwei Truppen quasi ein. Der Gedanke, klar, wenn die eine Hälfte angegriffen wird, hat wenigstens die andere Hälfte noch die Chance zu fliehen. Außerdem bereitet Jakob ein überaus großzügiges Geschenk für seinen Bruder vor, also eine Gabe, wie sie damals eben häufig höher stehenden Leuten übergeben wird, deren Gunst man erlangen möchte. Und das Ziel ist klar, Jakob will Esau besänftigen. Und hier sehen wir so ein bisschen was von Jakobs Zerrissenheit. Und das ist was, was wir vielleicht auch manchmal so kennen. Also Jakob betet wirklich vertrauensvoll zu Gott. Er stellt sich quasi auf seine Verheißungen. Gleichzeitig versucht er aber trotzdem, selbst für seinen Schutz zu sorgen. Und später wird Jakob erkennen, wie überflüssig diese Strategie ist, weil Gott hatte schon längst an Esaus Herzen gewirkt und Esau kommt seinem Bruder Jakob also wirklich ganz freundlich entgegen und in friedlicher Absicht. Und als er Jakob sieht, da schließt er zuerst mal seinen Bruder in die Arme und freut sich wirklich, ihn wiederzusehen. Aber im Moment ahnt Jakob davon ja nichts und er macht sich so seine Gedanken. Und deswegen geht er entsprechend vor. Und jetzt bringt er erstmal seine Familie und alle seine Habe schon mal auf die andere Seite des Flusses und er selbst bleibt am anderen Ufer des Jabbok zurück mit seinen sorgenvollen Gedanken. Er ist allein in der Nacht und dann wird er plötzlich angegriffen. Ich lese weiter. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Jakob wird angegriffen. Zunächst mal heißt es hier von einem Mann, dass es Gott ist, der mit Jakob ringt, das erfahren wir erst später. Und das passt auch nicht so in unser Bild, oder? Also, Jakob hat Angst. Er macht sich Sorgen. Er kann nicht schlafen. Toll, dass Gott ihm begegnet, aber ich würde jetzt eigentlich erwarten, dass er ihn aufrichtet, dass er Jakob in den Arm nimmt, dass er ihm noch einmal und meinetwegen auch noch einmal und noch einmal versichert, ich bin da, ich bin bei dir, ich sorge für dich. Ja, aber statt, dass er ihm jetzt irgendwie ein wohltuendes, beruhigendes Zeichen schickt oder so etwas in der Art, kämpft Gott mit Jakob. Ja, muss das denn jetzt wirklich auch noch sein? Ne? Könnte man fragen. Gott kämpft mit Jakob und hier steht, er ringt mit ihm. Und dabei kommt Gott Jakob ganz nah. Ich weiß nicht, wer von euch hat sich schon mal so einen Ringkampf angeguckt? Also in echt oder im Fernsehen gesehen, bei Olympiade oder Gedöns? Könnt ihr ruhig sagen, ich habe es auch schon gesehen. Ich finde es immer so furchtbar. Aber es ist schon interessant, ja, wenn die Kämpfer sich da gegenseitig umklammern, sich also so regelrecht ineinander verhaken, um den anderen dann in Bodenlage zu bringen und mit den Schultern auf die Matte eben zu drücken. Also mehr Nähe geht eigentlich nicht. Ja, und ich finde das interessant, dass hier das Bild eines Ringkampfes gewählt wird. Also Gott bleibt nicht auf Distanz, während er mit Jakob kämpft, sondern er ist ganz nah an ihm dran. Er liegt gemeinsam mit ihm da im Staub. Und es ist ein ganz langer und ein sehr entschlossener Kampf, von dem uns da berichtet wird. Der dauert bis zum Morgengrauen. Und dieser Kampf ist für Jakob auch sehr schmerzhaft, weil seine Hüfte wird ausgerenkt und das tut mal so richtig weh. Also habe ich noch nicht gehabt, aber alle Leute, die mal was mit der Hüfte hatten, also die sagen das, das ist wirklich sehr schmerzhaft. Und ich meine, da kann man sich ja auch vorstellen, ne? braucht man da wahrscheinlich jetzt auch nicht selbst erleben, um sich das vorzustellen. Also Gott begegnet Jakob wirklich so, dass es weh tut. Aber nicht, um Jakob zu vernichten, sondern um ihn zu verwandeln. Diese Begegnung mit Gott, die verändert Jakob grundlegend und nachhaltig. Bisher hatte Jakob selbst geguckt, wie er zurechtkommt, so aus seiner eigenen Kraft heraus gekämpft mit seinen ganz eigenen, oft recht fragwürdigen Mitteln. Und jetzt wird er durch eine übernatürliche Berührung an der Hüfte lahmgelegt. Also er wird dort verletzt, wo nach damaliger Vorstellung die Kraft des Mannes sitzt. Und das ist interessant, oder? Jakobs Stärke wird zu seiner Schwäche. Weil bisher hatte Jakob sich in erster Linie auf sich selbst verlassen, Ideen entwickelt, geguckt, wie er sich gut durchwursteln kann, geschaut, dass er nicht zu kurz kommt. Und jetzt, nachdem Jakobs Stärke lahmgelegt ist, da wird er im Glauben stark. Er darf lernen, sich auf seinen Herrn zu verlassen. Er darf lernen, seine Hilfe fortan nicht von sich selbst zu erwarten, sondern von seinem Herrn. Und das ist ja auch, was das Volk Israel oft auf schmerzhafte Weise lernen durfte. Und in der Bibel gibt es ja ganz viele Geschichten, die davon handeln, dass Gottes Volk sich eben nicht auf seinen Herrn verlassen hat, wo sie große Angst hatten, dass sie einen Kampf verlieren, weil sie eben unterlegen waren, also so militärisch unterlegen waren. Oder dass sie sich an die Götzen ihrer Nachbarvölker gehängt haben. Oder dass sie einen König haben wollten. Obwohl das ja einzigartig war, dass Gott persönlich für sie gesorgt hat, wollten sie einen König haben. Warum? Ja, weil die Nachbarvölker auch alle Könige hatten. So. Oder sie haben sich immer wieder auch Bündnispartner gesucht. Und manchmal mit verheerenden Folgen. Und immer wieder tritt Gott für sie ein und hilft ihnen auf wunderbare Weise, auf außergewöhnliche Weise und fordert sie auf, ihm allein zu vertrauen. Und der Prophet Sacharja, der bringt die Botschaft Gottes eindrucksvoll auf den Punkt. Er spricht Serubabel, das war einer der Hauptverantwortlichen für den Wiederaufbau des Jerusalemer Tempels, dem spricht er zu: Was du vorhast, wird dir nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen. Nein, mein Geist wird es bewirken. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Ein Berg von Hindernissen wird sich vor dir auftürmen, aber ich räume sie aus dem Weg. Gott ist der Handelnde. Er schenkt den Sieg. Und sein Segen macht den Unterschied. Und das darf das Volk Israel lernen, das darf Jakob lernen und das dürfen auch wir lernen. Ich lese weiter ab Vers 27. Da sagte er, also der Angreifer: Lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er aber sagte: Ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Da sprach er zu ihm: Was ist dein Name? Er sagte Jakob. Da sprach er: Nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt. Jakob ist verletzt. Er hat wahnsinnige Schmerzen und er weiß, dass er diesen Kampf nicht mehr gewinnen kann. Aber er weigert sich, seinen Angreifer loszulassen. Das ist erstaunlich, oder? Also Jakob hat ja jetzt auch schon stundenlang gekämpft. Er ist extrem jetzt in seiner Beweglichkeit eingeschränkt. Er hat kaum noch Kraft, dem anderen etwas entgegenzusetzen. Aber er denkt überhaupt nicht dran aufzugeben, sondern er klammert sich an dem anderen fest. Und wahrscheinlich dämmert Jakob schon, dass dieser Kampf irgendwas mit Gott zu tun hat. Auf jeden Fall will Jakob unbedingt gesegnet werden. Und dieser unbedingte Wille und diese Beharrlichkeit, das berührt mich total. Also das bewegt mich richtig. Ich finde das großartig, weil mir kam auch so der Gedanke, naja, bin ich manchmal vielleicht ein bisschen schnell dabei, aufzugeben und nachzulassen, so in meinen Gebeten, auch in meiner Fürbitte für andere, wenn ich nicht schnell genug irgendwas sehe. Im Neuen Testament erzählt Jesus mal dieses Gleichnis von einer Witwe, der Unrecht getan wird. Und sie kommt zu einem Richter, damit er ihr zu ihrem Recht verhilft. Problem: dieser Richter, das ist ein sehr brutaler, ein sehr gottloser und ein sehr ungerechter Mensch. Und der hat überhaupt keine Lust, sich um diese Frau zu kümmern. Doch die ist hartnäckig, also die lässt sich nicht abwimmeln, sondern sie kommt immer wieder, klopft immer wieder bei dem Richter an, Tag für Tag, und sagt: Hier, verhilfst du mir bitte zu meinem Recht. Bis er ihr dann schließlich doch hilft, weil er sich sagt: Oh, ich will einfach nicht, dass ihr mich noch weiter nervt. So. Und dann sagt Jesus, wenn schon dieser ungerechte Richter, wenn der schon dieser Frau zu ihrem Recht verhilft, wie viel mehr wird Gott denen helfen, die Tag und Nacht zu ihm rufen? Und wozu erzählt Jesus diese Geschichte? Er will seinen Jüngern aufzeigen, dass sie im Gebet dranbleiben sollen, dass sie sich nicht entmutigen lassen sollen. Gott freut sich über beharrliche Beter. Und hier in dieser Geschichte am Jabbok, Jakob bleibt dran. Er weigert sich, Gott loszulassen. Und darin ist er mir ein Vorbild. Ich lasse dich erst los, wenn du mich gesegnet hast, sagt er. Und Gott segnet Jakob mit einem neuen Namen. Vorher soll aber Jakob erstmal seinen bisherigen Namen nennen. Auch das wieder nicht, weil Gott der Name entfallen wäre, ne? Weil er jetzt sagt: Ach, wie heißt der denn nochmal oder so. Nee, so nicht. Gott weiß schon ganz genau, wer Jakob ist. Aber Jakob soll das selbst aussprechen. In der Bibel sind Namen oft eng mit der Person verknüpft, mit dem Wesen. Und Jakob nennt seinen Namen und damit gibt er auch sein Wesen preis, bevor er von Gott gesegnet wird. Und das ist auch so eine Sache, weil du kannst nicht Gottes Segen empfangen und dich gleichzeitig vor ihm verstecken und deine schöne Fassade aufrechterhalten, ohne ihn dahinter schauen zu lassen. Jakob bekommt einen neuen Namen. Aus Jakob wird Israel, aus dem Fersenhalter, der sich von Beginn seines Lebens an andere gehängt hat und sich in ihrem Windschatten, um in ihrem Windschatten abzusahnen, wird der Gotteskämpfer, der ernsthaft mit Gott ringt. Als Jakob hat er sich mit seiner Cleverness und mit seinen Tricks durchgemogelt. Als Israel bekommt er Autorität von Gott und er kämpft fortan in seiner Kraft. Gott macht einen neuen Menschen aus Jakob. Sein Segen verändert immer. Vers 30: Und Jakob fragte und sagte: Teile mir doch deinen Namen mit. Er aber sagte: Warum fragst du denn nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob gab der Stätte den Namen Phnuel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Nachdem er selbst nach seinem Namen gefragt wird, fragt auch Jakob nach dem Namen seines Angreifers. Ja, jetzt will er es genau wissen, mit wem er es zu tun hat. Doch Gott stellt eine Gegenfrage: Warum fragst du denn nach meinem Namen? Und statt zu antworten, schenkt er Jakob jetzt seinen Segen. Und auf mich wirkt das so, als würde Gott sagen: Jakob, du musst mich nicht mehr nach meinem Namen fragen. Du weißt doch, wer ich bin. Im Ringen mit Gott lernt Jakob Gott wirklich kennen. Und vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Ja, dass du in einer schweren Situation, in der du wirklich mit Gott gerungen hast im Gebet, dass du da deinen Herrn tiefer, anders, vielleicht nochmal ganz neu kennengelernt hast. Vielleicht ist in der Auseinandersetzung mit ihm manches schräge Gottesbild zerbrochen. Vielleicht hat dein Glaube eine neue Qualität gewonnen. Für Jakob bleibt es nicht länger eine ungefähre Ahnung, dass das, was er da gerade erlebt, irgendwas mit Gott zu tun hat. Dass Gott irgendwie in diesem Kampfgeschehen mit drin ist. Sondern Jakob begreift, Gott selbst ist mir begegnet in diesem Kampf und ganz nah gekommen. Und das drückt Jakob danach aus durch den Namen, den er diesen Ort gibt, Phnuel. Das bedeutet Angesicht Gottes. Diese Gottesbegegnung in der Nacht, die ist für Jakob ganz bestimmt eine ganz intensive Erfahrung. Gott kommt ihm so nah, wie er es niemals für möglich gehalten hätte. Und wie es im alten Bund auch nur wenigen Menschen vorbehalten war. Im neuen Bund ist das ja jetzt anders. In Jesus bietet sich ja jetzt allen Menschen wirklich die Möglichkeit, Gott ganz nah zu kommen. In Jesus können wir Gott ganz persönlich begegnen. Dafür hat Jesus sich im wahrsten Sinne des Wortes aufs Kreuz legen lassen. Für Jakob ist diese Gottesbegegnung in der Nacht ein entscheidender Wendepunkt. Schuldbeladen und voller Angst ist er da in der Nacht erstmal allein und genauso schuldbeladen und voller Angst ist er ja auch noch, als dieser Kampf mit Gott beginnt. Gezeichnet und gesegnet geht Jakob aus diesem Kampf hervor und in der Nacht fallen wirklich so die Schatten seiner persönlichen Geschichte, seiner Vergangenheit von ihm ab. Und die Sonne ging auf, als er an Phnuel vorüberkam und er hinkte an seiner Hüfte. Das ist ein Satz, dieses Ende der Geschichte, das berührt mich seit Jahren schon extrem. Und ich konnte lange Zeit gar nicht so sagen, ey, was berührt mich daran jetzt so krass, ne? Aber Sonnenaufgang, das steht für einen neuen Tag. Und hier auch für Jakobs Neuanfang, für Licht und Leben. Und ich stelle mir das wirklich immer so bildlich vor. Ein völlig geschaffter, vom Kampf gezeichneter und von Gott gesegneter Jakob verlässt da hinkend den Kampfplatz und wird vom Licht der aufgehenden Sonne umhüllt. Und sein Herz, das vorher noch unruhig und voller Angst war, ist von Gott und seinem Frieden erfüllt und durchtränkt. Jakob trägt ja aus dieser Gottesbegegnung einen Hüftschaden davon. Also er hat nicht mehr die körperliche Kraft und die Möglichkeiten, die er vorher hatte. Weil Jakob hinkt ja nicht nur an diesem Tag, sondern er hinkt von da ab, sein Leben lang. Und diese körperliche Einschränkung, die erinnert ihn Tag für Tag an diesen Kampf mit Gott, der ja wirklich hart war. Sie erinnert ihn aber auch daran, dass Gott ihm begegnet ist, ihm ganz nah gekommen ist, dass er ihn gerettet, seinem Leben eine neue Richtung gegeben hat, dass er ihn mit seinem Segen überschüttet hat. Und ich schätze mal, wir alle möchten gern von Gott gesegnet werden, oder? Ja, also ich schon. Ihr traut euch jetzt nicht, ja zu sagen, genau. Aber wir dürfen das ja wirklich gerne von ihm erbitten und das spricht er uns ja auch zu. Aber manchmal eben kann es auch sein, dass Gottes Segen sich etwas anders zeigt, als wir das so uns vorgestellt haben. Ja, als wir es von Gott erwarten. Weil von Gott gesegnet werden, das heißt nicht zwangsläufig, dass wir jetzt ohne Blessuren davonkommen. Und manchmal tut es vielleicht auch richtig weh. Es kann auch sein, Gott muss uns mal etwas nehmen und umgestalten, ja, damit wir seinen Segen wirklich empfangen können. Das ändert aber nichts daran, dass wir Gottes Zuwendung und seine Begleitung, sprich seinen Segen brauchen, damit unser Leben gelingt. Und Gott schenkt uns seinen Segen wirklich liebend gern, weil er hat wirklich nur Gutes für uns. Er will uns umgestalten. Er schenkt uns mit sich selbst neues Leben und er will uns auch so umgestalten, dass wir wirklich seinen Segen auch empfangen können, das volle Leben wirklich auch ergreifen können. Und auch wenn du verletzt bist oder hinkend oder irgendwie eingeschränkt, auch wenn das der Fall ist, dann kannst du dennoch ein von Gott gesegneter Mensch sein und ein Segen für andere, weil das spricht Gott uns auch zu. Das hat er auch Abraham zugesprochen, das hat er auch Jakob zugesprochen. Das spricht er auch uns zu in Jesus. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und ich wünsche uns allen, dass wir uns wirklich unsere Herzen weit öffnen für unseren Herrn und für die Art und Weise, wie er uns begegnen will im Vertrauen auf ihn. Amen. Lieber Vater, danke, dass du Liebe für uns hast. Danke, dass du uns nahe kommen willst. Danke, dass du so viel größer bist, als wir uns das vorstellen können. Und ja, es ist so. Deine Gedanken sind viel größer als unsere Gedanken und deine Wege sind höher als unsere Wege. Und deswegen wird es auch immer mal wieder passieren, dass wir Dinge nicht verstehen. Dass wir es mit unserem menschlichen Verstand nicht erfassen können, was du da gerade tust und warum du es tust und warum du es so tust. Aber du sagst uns das zu, dass du vertrauenswürdig bist. Du bist voller Wahrheit. In dir ist keine Dunkelheit, nicht der Hauch eines Schattens. Danke, dass du uns mit Jesus das volle Leben schenkst, dass du uns einbeziehst in den Bund, den du mit deinem Volk Israel geschlossen hast, dass du uns einbeziehst in deine Familie, dass wir durch Jesus Christus Vater zu dir sagen dürfen, dass wir uns als deine Kinder bezeichnen dürfen und wir sind es auch. Danke, dass du absolut vertrauenswürdig bist. Und danke, dass du uns so begegnest, wie es gut für uns ist, wie wir es auch brauchen. Danke, dass du unser Leiden verstehst, dass du weißt auch, was im Moment bei jedem Einzelnen von uns in unserem Herzen so los ist. Und danke, dass du uns in unseren Herzen begegnen willst. Nicht da, wo wir gerade sein sollten, nach unserer Auffassung oder nach der Auffassung anderer oder so, sondern genau da, wo wir jetzt in diesem Moment sind, weil du bist ein Gott, der uns heute begegnet und morgen und übermorgen und immer. Wir geben dir die Ehre, dir gebührt das Lob heute und für alle Zeit. Amen.